Transformation and opportunities are everywhere. Who will stay relevant, adapt, and grow? At Siemens, this is our answer. With technology, we create impact and value for our customers, addressing their major challenges to master digital transformation, increase sustainability, and adapt to rapidly changing markets. In industry, infrastructure, mobility, and healthcare that are forming the backbone of our economies and societies. As a focused technology company, we combine the real and the digital worlds to help our customers become more efficient, more resilient, more sustainable, and ultimately, more competitive. Making the places where we live and work smarter. Making the movement of goods and people more efficient. Making manufacturing more flexible and productive. Making healthcare more effective. And making our future sustainable. A company driving digitalization. A company empowering its customers. A company transforming the everyday. Siemens. Accelerating high-value growth.
Guten Morgen, meine Damen und Herren, liebe Journalistinnen und Journalisten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen zur Jahrespressekonferenz 2021 der Siemens AG. Heute werden Sie Detail dazu erfahren, wie Siemens wird steigendes Wachstum als fokussiertes Technologieunternehmen schafft. Mein Name ist Lynette Jackson. Ich bin seit 1. Oktober die Leiterin der Kommunikation von Siemens. Ich freue mich sehr, Sie heute bei uns in München persönlich und virtuell begrüßen zu können. Wie Sie hören, bin ich Britin, aber es ist mir eine Ehre, Sie in Deutsch willkommen zu heißen. Mein lieber Kollege Florian Martens, den Sie ja alle bereits gut kennen, wird im Anschluss an die Präsentationen auch die Fragerunde moderieren. Es war mir aber wichtig, Sie heute persönlich zu begrüßen. Und eines bespreche ich Ihnen, nächste Jahre werde ich die Jahrespressekonferenz auf Deutsch moderieren. Hopefully. That's enough. Now let's switch briefly into English. Unfortunately, the current circumstances of the pandemic still mean only limited people in person in events. I'm therefore delighted that we can once again welcome many of you virtually to our annual press conference this year. We have all learned that digital collaboration can work extremely well. Today, it's our very first annual hybrid press conference, so we have people here in person and online. And as we're likely to have to repeat this, we would very much appreciate your feedback so that we can continue to improve. Now let me introduce you to our two presenters. A very warm welcome to Roland Busch as CEO and Ralf Thomas as CFO. Our board members will first speak to you about the past fiscal year, the outlook for the current year, and further developments of Siemens AG. Following their speeches, we will start our Q&A session. As mentioned, this will be moderated by Florian Martens. Now, whether in the room or online, you have the opportunity to ask your question in person. Please note the technical instructions that we already sent in advance. Florian will go over them before the Q&A starts. This morning, we proudly published our results for fiscal year and Q4 2021. All documents relating to today's announcements can also be found on our press website, siemens.com/press. The recording of this press conference will be uploaded there afterwards. And of course, our press team and I are available all day to answer your questions. Last but not least, I would like to briefly refer you to our safe harbor statement that you can find at the beginning of our quarterly presentation. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und damit übergebe ich nun das Wort an Roland Busch.
Vielen Dank, Lynette. Sehr gut gemacht. Und einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Wir freuen uns sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen, für uns heute hier persönlich und virtuell zu unserer Jahrespressekonferenz begrüßen zu dürfen. Vor einem Jahr haben wir ein neues Kapitel aufgeschlagen. Als fokussiertes Technologieunternehmen unterstützen wir unsere Kunden dabei, ihre nachhaltige und digitale Transformation erfolgreich zu gestalten. Dabei fokussieren wir uns auf hochattraktive Wachstumsmärkte, Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheit. Wir sind in der Lage, die digitalen und die realen Welten miteinander zu verbinden, wie kein anderes Unternehmen, und können so mit weniger Ressourcen mehr erreichen. Während wir hier sprechen, beraten die Regierungen der Welt in Glasgow, wie wir die Ziele des Pariser Abkommens erreichen können. Es geht um nichts weniger als die Zukunft der Menschheit. Es muss gelingen, dass wir uns auch in den kommenden Jahrzehnten einen lebenswerten Planeten erhalten. Um das zu erreichen, müssen wir alles dafür tun, um den Temperaturanstieg auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Das geht allerdings nur, wenn wir alle Technologien, die uns zur Verfügung stehen, jetzt in vollem Umfang einsetzen und selbstverständlich auch neue Technologien schnell zur Marktreife bringen. Wir können die großen Herausforderungen unserer Zeit, Klimaschutz, Digitalisierung, die fortdauernde Pandemie, aber auch die Überalterung der Gesellschaft nur mit Innovationen meistern. Und das geht nur gemeinsam. Kein Land und kein Unternehmen wird das alleine schaffen. Siemens leistet seinen Beitrag mit einer klaren Strategie und dem Willen, den Fortschritt weiter zu beschleunigen. Und das tun wir sehr erfolgreich. Mit großer Freude und auch mit einem gewissen Stolz kann ich Ihnen heute sagen, dass wir im Geschäftsjahr 2021 alle unsere Versprechen gehalten und substanzielle Werte für alle unsere Stakeholder geschaffen haben. Das ist nur möglich, weil alle Kolleginnen und Kollegen weltweit Herausragendes geleistet haben, mit einem unglaublichen Engagement. Und dafür möchte ich allen ganz, ganz herzlich danken. Mein Dank geht auch an unsere Kunden und Partner, die für ihr Vertrauen und den Zusammenhalt in diesen außergewöhnlichen Zeiten. Natürlich hat uns die spürbare Erholung der Wirtschaft beflügelt in allen Regionen und speziell in Industrien wie Automobil, Maschinenbau, Elektronik und den meisten Infrastrukturbranchen. Allerdings ist und bleibt das Gesamtumfeld schwierig. Wir haben weiterhin Herausforderungen durch die Pandemie, Risiken in der Lieferkette, Teilemangel und steigende Kosten. Umso wichtiger ist, wir haben bei Siemens diese Herausforderungen bisher sehr erfolgreich gemeistert und die Chancen genutzt, die sich uns geboten haben. Das bringt mich zu unserem Ergebnis. Es war in jeder Hinsicht ein herausragendes Jahr mit einem sehr erfolgreichen Start als fokussiertes Technologieunternehmen. Wir haben unsere Prognose erreicht oder teilweise sogar übertroffen. Und dabei haben wir, wie Sie wissen, unseren Ausblick im Lauf des Jahres 4-mal angehoben. Die Umsatzerlöse sind auf vergleichbarer Basis um beeindruckende 11,5% gewachsen. Unsere Kunden haben uns einen Auftragseingang beschert, der vergleichbar um starke 21% über dem Vorjahr liegt. Hier verzeichnen wir ein zweistelliges Wachstum in allen Geschäften. Das Book-to-Bill-Verhältnis, also das Verhältnis zwischen Auftragseingang und Umsatzerlösen, lag bei 1,15, eine sehr vielversprechende Ausgangslage für das Geschäftsjahr 2022. Wie klar wir unsere Performance verbessert haben, sehen wir insbesondere an dem sehr starken Anstieg des Gewinns nach Steuern auf 6,7 Milliarden Euro, deutlich über der von uns prognostizierten Spanne. Noch mehr freue ich mich über das historische Ergebnis beim Free Cashflow. 8,2 Milliarden Euro, das ist der höchste Wert, den Siemens in seiner Geschichte jemals erzielt hat und entspricht einer außerordentlichen Cash-Conversion von 123%. Bei der Profitabilität unserer Geschäfte haben wir eine Ergebnismarge von 15% erreicht, ein wesentlich höherer Wert als in der Vergangenheit. Das zeigt, dass wir in der neuen Struktur höhere Gewinne aus unserem Umsatzwachstum generieren können. Digital Industries und Smart Infrastructure haben ihre Wachstums- und Profitabilitätsziele voll erreicht oder sogar übertroffen. Das beweist eindrucksvoll, wie hervorragend wir in der Lage waren, unsere Kunden zu bedienen, trotz Schwierigkeiten in der Lieferkette. Mobility hat seine Ziele nahezu erreicht. Das liegt an Auswirkungen der Pandemie, hauptsächlich bei unseren Kunden. Viele von ihnen operieren nach wie vor mit geringerer Kapazität. Ich möchte an dieser Stelle herausheben, dass alle Geschäfte wieder deutlich über dem Niveau liegen, das wir vor der Pandemie im Geschäftsjahr 2019 hatten. Wir liegen bei den Umsatzerlösen unserer drei industriellen Geschäfte auf vergleichbarer Basis im Geschäftsjahr 2021 um 5-6% über dem Wert von vor 2 Jahren. Wir haben nicht nur den Rückschlag aufgeholt, sondern sind gewachsen und haben in sehr schwierigen Zeiten Marktanteile hinzugewonnen. Auf unserem Kapitalmarkttag haben wir Degree vorgestellt. Unser Rahmenwerk, das Nachhaltigkeit aus jedem Blickwinkel betrachtet. Wir haben uns auf 6 Handlungsfeldern sehr ehrgeizige Ziele gesteckt. Jetzt arbeiten wir an der Umsetzung und wir sehen deutliche Erfolge. Dazu werden wir im Dezember mehr berichten, zusammen mit unserem Geschäftsbericht für das Jahr 2021. Aus dem 4. Quartal möchte ich Ihnen einige Beispiele nennen. In China hat unser Team eine weitreichende Null-Emissions-Initiative gestartet. Damit übertrifft Siemens deutlich die von der chinesischen Regierung vorgegebenen Ziele. Wir wollen in China bis 2030 unser operatives Geschäft CO2-neutral machen, sowie unsere Fabrik für Elektronikprodukte in Suzhou, die bereits heute CO2-neutral produziert. Aber noch wichtiger ist für uns, die gesamte Lieferkette zu dekarbonisieren, und zwar in vielen Industriebereichen. Wir werden im Land mehr als 500 unserer bedeutendsten Zulieferer und mehr als 10.000 Kunden unterstützen, den Weg zur Klimaneutralität zu beschleunigen. Unser Team in China bietet umfassende Lösungen an, von der Beratung über die Planung und Umsetzung bis zur Optimierung. Die nötige Transparenz dafür schaffen wir zum Beispiel mit unserem digitalen Zwilling für den gesamten Prozess. Unser Gerätewerk Erlangen hat zum 2. Mal den Lean und Green Management Award erhalten. Das Werk ist ein Vorreiter für nachhaltige und digitale Produktion. In der Pandemie haben wir völlig neue Wege eingeschlagen, wie wir im Team Siemens lernen und weiter wachsen. Schon jetzt nutzen mehr als 150.000 Kolleginnen und Kollegen unsere digitale und interaktive Lernplattform. Natürlich profitieren unsere Kunden von unserem Portfolio für Nachhaltigkeit und für unsere Geschäfte eröffnen sich große Chancen. Ein Beispiel kommt aus Wunsiedel, eine 10.000 Einwohnerstadt in Nordbayern. Mithilfe von Smart Infrastructure entsteht hier gerade ein unabhängiges, dezentrales Energiesystem, eine Blaupause für viele Städte und Gemeinden weltweit. Die Stadt setzt komplett auf erneuerbare Ressourcen und wird bei der Finanzierung von Siemens Financial Services unterstützt. In dem neuen Energienetz sind Erzeuger und Verbraucher intelligent verbunden, und zwar Strom, Wärme und der Verkehrssektor mit modernsten Speichertechnologien wie Wasserstoff und Batterien. Nach unseren Annahmen umfasst dieser Markt für CO2-Neutralität bereits heute mehr als 100 Städte und Gemeinden in Deutschland, wobei sich der Bedarf an dezentralen Energiesystemen weltweit bis 2030 versiebenfachen wird. Ein riesiges Potenzial für Siemens. Ein anderes Beispiel kommt aus einer Industrie, die sich gerade stark entwickelt. Vertical Farming, also die Erzeugung von Lebensmitteln in Gebäuden, dezentral und mit höchster Ressourceneffizienz. Mit dem US-Unternehmen 80 Acres Farms arbeiten wir bereits zusammen. Ihr Angebot, Salat, Tomaten oder etwa Sprossen, fast möchte ich sagen Superfood, produziert ohne Pestizide, frisch geerntet, länger haltbar und das alles mit minimalem Flächenverbrauch und kurzen Transportwegen. Kurz, es geht hier um gesunde und nachhaltig produzierte Lebensmittel für die Zukunft. Für unsere Automatisierung und Digitalisierung ist das ein Wachstumsmarkt. Wir erwarten hier in den nächsten 5 Jahren ein Plus von rund 25% pro Jahr. Davon wollen wir uns einen signifikanten Anteil sichern. An 80 Acres Farms hat sich auch Siemens Financial Services mit Eigenkapital im Rahmen einer Series B Finanzierungsrunde gemeinsam mit weiteren Investoren beteiligt. Viele Unternehmen klagen über Probleme in der Lieferkette. Unsere Teams konnten die Auswirkungen von Engpässen bei Bauteilen bislang sehr erfolgreich minimieren und deswegen sind wir auf hohem Niveau lieferfähig geblieben. Siemens ist enorm leistungsfähig und das unterstützt unsere Widerstandskraft in der Lieferkette, in der Fertigung und auch im Service. Und was steckt dahinter? Wir bündeln unsere Nachfrage nach Rohstoffen und Bauteilen, was uns den Rang eines relevanten Partners bei mehr als 1500 strategischen Zulieferern sichert. Und wir arbeiten mit unseren Lieferanten kontinuierlich zusammen, etwa bei der Verbesserung von Verfügbarkeit, Innovation, Produktivität und Nachhaltigkeit. Unser Ziel ist es, die sogenannte Total Cost of Ownership zu optimieren und nicht allein auf den Preis zu fokussieren. Dabei setzen wir auf unsere eigenen Technologien. Diese liefern uns in Echtzeit Transparenz über die Bestände und ermöglichen uns eine voll digitale Produktion und Planung der Kapazitäten tagesaktuell und über viele Fabriken hinweg. So sind und bleiben wir in unserem globalen Produktionsverbund flexibel und agil. Beim Blick nach vorn erwarten wir zumindest für die erste Hälfte des Geschäftsjahres 2022 weiterhin längere Lieferzeiten, weil wir einen hohen Auftragsbestand abarbeiten müssen und es Engpässe bei Bauteilen gibt. Gegenwind haben wir auch durch höhere Materialpreise, steigende Transportkosten und teilweise Mangel an Fachkräften. Dennoch sind wir zuversichtlich, dass wir die Auswirkungen auf unsere Profitabilität durch preisliche Anpassungen über das Jahr hinweg begrenzen können. Der Schlüssel zu unserem zukünftigen Erfolg sind zielgerichtete Investitionen in Innovation und Kerntechnologien. Wir werden unsere Forschungsintensität weiter erhöhen, um neue Anwendungen zu entwickeln, unsere Wettbewerbsfähigkeit auszubauen und unsere Profitabilität zu erhöhen. Ein Teil des Anstiegs im Geschäftsjahr 2021 geht auf Akquisitionen wie Varian und Supplyframe zurück, die eine hohe Forschungsintensität haben. Etwa die Hälfte unserer Ausgaben für Forschung und Entwicklung fließen in Software und IoT, also das Internet der Dinge. Ein Schwerpunkt dieser Investitionen ist die angelaufene Umstellung auf ein neues Geschäftsmodell für einen Teil unseres Softwareportfolios, also Software as a Service. Und wir investieren erneut rund 500 Millionen Euro in Vorfeldentwicklung aktueller und zukünftiger Wachstumsfelder für unternehmensweite Technologien wie künstliche Intelligenz, digitaler Zwilling und Simulation, Edge-Technologien oder additive Fertigung. Wir wollen Siemens als fokussiertes Technologieunternehmen weiter stärken. Dazu schärfen und optimieren wir auch fortlaufend unser Portfolio. Wie Sie sehen, haben wir in 2021 alle Geschäfte mit gezielten, passgenauen Akquisitionen gestärkt. Und genauso machen wir weiter. Gleichzeitig prüfen wir fortlaufend, wer für ein Geschäft der beste Eigentümer ist. Auch hier haben wir im vergangenen Jahr erkennbare Fortschritte gemacht. Der Verkauf von Flender war ein Musterbeispiel, wie wir bei den Portfolio-Companies mit einem Private-Equity-Ansatz Wert schaffen können. Und wir haben den Carve-out von Unix im Geschäftsjahr 2021 erfolgreich abgeschlossen. Unix ist der einzige globale Spieler in einem sehr fragmentierten Markt und hat sich auf dem diesjährigen ITS-Weltkongress als starke Marke fest etabliert. Außerdem arbeiten wir daran, Siemens Logistics in zwei Geschäfte aufzuteilen. Zum einen in Logistiklösungen für Post und Pakete, zum anderen für Flughäfen, weil diese Märkte ganz unterschiedlichen Anforderungen und Entwicklungen unterliegen. Zusätzlich werden wir auch noch den Carve-out von Siemens Large Drives vornehmen. Wir werden dem Geschäft für große Antriebe mehr unternehmerische Freiheit geben, damit es sich noch besser entwickeln kann. Vor wenigen Wochen haben wir vom erfolgreichen Börsengang von Fluence Energy profitiert und einen weiteren großen Schritt gemacht, um substanziellen Wert zu schaffen. Fluence Energy, ein Joint Venture von Siemens mit dem weltweit agierenden Stromversorger AES, entwickelt Batteriespeicherlösungen, spielt also auf einem wichtigen und stark wachsenden Zukunftsmarkt. Eine unserer strategischen Prioritäten ist es, unsere Kunden zu befähigen, ihre großen Herausforderungen zu bewältigen. Und ein hervorragendes Beispiel dafür ist der historische Auftrag für ein neues, umfassendes Bahnnetz für Hochgeschwindigkeits-, Regional- und Güterzüge in Ägypten. Wir bauen hier einen Suezkanal auf Schienen. Den ersten Vertrag für die 660 Kilometer lange Strecke zwischen Mittelmeer und Rotem Meer haben wir Anfang September unterzeichnet. Der Auftrag umfasst neben der Infrastruktur und den Zügen auch die dazugehörigen Services. Dieser Auftrag hat ein Volumen von rund 3 Milliarden US-Dollar, von denen der größte Anteil im Geschäftsjahr 2022 nach Financial Close verbucht wird. Die Verhandlungen über zwei weitere Verträge sind auf einem guten Weg. Das gesamte Netz wird dann 1.800 Kilometer lang sein. Und was bringt das dem Land? Wir erwarten pro Jahr mehr als 30 Millionen Passagiere, die ihre durchschnittliche Reisezeit glatt halbieren. Im Vergleich zum Auto- oder Busverkehr senken wir die Emissionen um 70%. Und gemeinsam wird das Konsortium in Ägypten insgesamt 15.000 Arbeitsplätze schaffen. Dabei werden wir auch stark in Aus- und Weiterbildung investieren. Mit diesem Vorhaben transformieren wir das Mobilitätsrückgrat eines ganzen Landes und damit auch das Leben von Millionen Menschen. Und das machen wir nicht nur in Ägypten und nicht nur im Schienenverkehr, wie das Beispiel IAA Mobility in München zeigt. Wir haben auf der IAA unsere führende Design- und Simulationssoftware sowie unsere Automatisierungslösungen vorgestellt. Elektromobilität ist ein bedeutender Wachstumsmarkt für Smart Infrastructure. Als Technologiepartner waren unsere Ladesäulen überall in der Stadt zu sehen und noch viel wichtiger, sie waren auch im Einsatz. Dabei sind wir hochinnovativ. Wir haben gezeigt, wie autonome Fahrzeuge künftig von Laderobotern automatisch geladen werden können. Autos, Busse oder LKW. Zudem haben wir unsere Mobility-as-a-Service-Angebote ausgestellt. Damit können die Menschen Bus, Bahn und Mietfahrzeuge oder andere Verkehrsmittel unkompliziert buchen und nahtlos nutzen. Siemens spielt in der Welt der neuen Mobilität schon heute eine entscheidende Rolle und das ist erst der Anfang. Wie groß das Potenzial ist und welchen Beitrag wir leisten, den Alltag der Menschen neu zu erfinden, können Sie auch bei der Expo 2020 in Dubai sehen, eine Stadt der Zukunft. 80% des Energieverbrauchs in der Region entfallen auf den Gebäudesektor, 80%. Mit unseren Technologien helfen wir, Energie effizienter zu nutzen. Dazu haben wir auf der Expo mehr als 130 Gebäude auf unserer IoT-Plattform verknüpft und digitale Lösungen für das Gebäudemanagement installiert. Das Ergebnis? Weniger Energieverbrauch, weniger Emissionen, mehr Komfort und mehr Sicherheit. Und unsere Technologien bleiben Bestandteil der zukünftigen nachhaltigen Smart City in Dubai auf dem Expo-Gelände. Nach diesem Vorbild können wir überall auf der Welt helfen, Städte nachhaltiger und lebenswerter zu machen. Unser Beitrag auf der Expo 2020 ist nur eines von vielen Beispielen, wie wir die digitalen und realen Welten verbinden. Das ist es, was Siemens als fokussiertes Technologieunternehmen ausmacht. Unser Hardware-Geschäft und unser digitales Geschäft, Software, digitale Services und IoT-Beratung, unterstützen und verstärken sich gegenseitig. Mit einem starken Fundament durch unser tiefes und umfassendes Branchenwissen, unser Technologieportfolio und den vielen Partnern in unserem Ökosystem. Wie auf dem Kapitalmarkttag vorgestellt, rechnen wir unser digitales Geschäft mit einem durchschnittlichen jährlichen Umsatzwachstum von etwa 10% bis zum Geschäftsjahr 2025. Und schon im Geschäftsjahr 2021 stiegen die Umsatzerlöse auf 5,6 Milliarden Euro. Dieses Wachstum wird sich nach dem Geschäftsjahr 2023 weiter beschleunigen, unterstützt durch die Umstellung des Geschäftsmodells im Softwaregeschäft von Digital Industries. Diese Umstellung auf Software as a Service für unser Product Lifecycle Management Geschäft, kurz PLM, hat planmäßig begonnen und ich bin zuversichtlich, dass das eine Erfolgsgeschichte wird. Um im Geschäftsjahr 2022 weiter Fahrt aufnehmen zu können, haben wir bereits im letzten Quartal des vergangenen Jahres umfangreich investiert in die Verfügbarkeit von Produkten, mehr Betreuung der Kunden und den Vertrieb. Wir sprechen intensiv mit unseren Kunden und erklären ihnen, welche Vorteile sich bieten, wenn Software über die Cloud heruntergeladen werden kann, wie sich die Verträge gestalten oder wie sicher ihre Daten sind. Die Rückmeldungen sind positiv. Bei der Anzahl der Kunden liegen wir derzeit etwas vor unserem Zeitplan. Mehr Einzelheiten dazu erfahren Sie in den nächsten Quartalen. Der jährlich wiederkehrende Umsatz, auch ARR genannt, ist der Schlüsselindikator für ein gesundes Softwaregeschäft. Hier sind wir auf einem sehr guten Weg. ARR ist im vergangenen Geschäftsjahr um 10% auf 2,9 Milliarden Euro gestiegen. Und wir gehen davon aus, den Anteil unserer Cloud-Services am ARR, der gegenwärtig bei 5% liegt, im Geschäft 2022 substanziell steigern zu können. Natürlich ist für uns auch wichtig, wie der Kapitalmarkt unsere Strategie als fokussiertes Technologieunternehmen bewertet. Hier können wir ein Jahr nach dem Spin-off von Siemens Energy eine sehr erfreuliche Bilanz ziehen. Die Aktienrendite, also der sogenannte Total Shareholder Return für unsere Aktionärinnen und Aktionäre lag am 30. September dieses Jahres seit dem erfolgreichen Siemens Energy Spin-off bei stolzen 45%. Das ist eine deutlich bessere Entwicklung als entsprechende Vergleichsindizes. Und wir sind sehr zuversichtlich, dass unsere Anteilseigner an der Siemens-Aktie in Zukunft weiterhin viel Freude haben werden. Lassen Sie mich zum Abschluss noch auf unsere Zahlen im vierten Quartal eingehen. Der Auftragseingang lag bei 19,1 Milliarden Euro und damit auf vergleichbarer Basis starke 16% über dem Quartal des Vorjahres. Hinter dem Anstieg steht ein zweistelliges Plus bei Mobility und Digital Industries, was zu einem sehr gesunden Book-to-Bill-Verhältnis von 1,09 führte. Die Umsatzerlöse auf vergleichbarer Basis steigen um 10% auf 17,4 Milliarden Euro. Zuwächse hatten wir in allen Geschäften, zweistellig bei Digital Industries und Siemens Healthineers. Die Umsatzerlöse legten in allen Regionen zu, in Deutschland plus 17%, in den USA plus 9% und in China in Anbetracht eines sehr starken Vorjahresquartals beachtliche plus 12%. Das angepasste EBITDA für die vier industriellen Geschäfte betrug 2,3 Milliarden Euro. Und wie erwartet sind unsere Reise- und Marketingaufwendungen sowie gezielte Investitionen gegenüber dem niedrigen Niveau des Vorjahres gestiegen. Unsere herausragende Performance führte zu höheren Rückstellungen für die variable Vergütung der Belegschaft. Außerdem beeinflusste der erwähnte Kostenanstieg in einigen Bereichen die Profitabilität. All das führte im Ergebnis zu einer soliden Ergebnismarge von 13,8%. Was dem Niveau des Vorjahres entspricht, wenn wir Portfolioeffekte herausrechnen. Der Gewinn pro Aktie beträgt 1,45 Euro. Hier profitieren wir unter anderem von der Neubewertung unseres Anteils an ThoughtWorks. Ralf und ich sind sehr stolz auf die Entwicklung beim Free Cashflow über das Jahr. 3,8 Milliarden auf Konzernebene im vierten Quartal sind nochmals ein starker Beweis, dass Siemens eine hervorragende Geschäftsentwicklung auch in Cash umwandeln kann. Unsere starke Leistung spiegelt sich auch in unserer Kapitalstruktur Kennziffer wider. Das Verhältnis von industrieller Nettverschuldung zu EBITDA lag bei 1,5. Das heißt, wir haben unseren Zielkorridor ein Jahr früher erreicht als erwartet. Ja, und damit bin ich am Ende meiner Ausführungen. Ralf wird Ihnen gleich die Ergebnisse detaillierter vorstellen und auch den Ausblick auf 2022 geben. Vor einem Jahr durfte ich die operative Verantwortung für das Unternehmen übernehmen. Seit Februar als Vorstandsvorsitzender. Für Siemens war es ein herausragendes, ein historisches Jahr. Nicht nur aufgrund eines großartigen Ergebnisses. Wir haben sehr, sehr viel erreicht und dafür bin ich dankbar und stolz. Den Erfolg verdanken wir den über 300.000 Kolleginnen und Kollegen auf der ganzen Welt. Ich erlebe einen riesigen Zuspruch für unsere Strategie, für unsere gewandelte Kultur und für die neue Art zu arbeiten. Aber auch oder ganz besonders für den Fokus auf das, was Siemens zu einem außergewöhnlichen Technologieunternehmen macht. Technologie. Technologie, die den Menschen dient. Das Engagement, die Leidenschaft der Menschen, unsere Kunden zu unterstützen, ist unglaublich. Gemeinsam haben wir gezeigt, was möglich ist, wenn Siemens sich von seiner besten Seite zeigt. Und damit übergebe ich an Ralf.
Ja, danke Roland und auch von mir einen schönen guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich möchte Sie zunächst, wie immer an dieser Stelle, auf unsere Ergebnisveröffentlichung hinweisen, in der Sie die Ergebnisse aller Geschäfte inklusive der bereits veröffentlichten Informationen über die Siemens Healthineers AG finden. Jetzt freue ich mich aber erstmal, Sie über zusätzliche Details unseres aus meiner Sicht sehr überzeugenden vierten Quartals informieren zu dürfen. Einen kurzen Hinweis noch eher technischer Art an dieser Stelle. Alle folgend genannten prozentualen Veränderungsraten, die ich nennen werde, sind um Währungs- und Portfolioeffekte wie immer bereinigt. Lassen Sie uns mit den Digital Industries beginnen. Unsere Schlüsselmärkte für Digital Industries, insbesondere die Automobilindustrie und der Maschinenbau, zeigten auch in diesem Quartal eine starke positive Dynamik. Das spiegelte sich auch in den Bestellungen für Automatisierungsprodukte wider, obwohl die Produktion in einigen Werken unserer Kunden zum Teil durch Engpässe in deren Lieferketten beeinträchtigt war. Für die stark gestiegene Nachfrage waren teils auch die Besorgnis einiger unserer Kunden über verlängerte Lieferzeiten sowie die mögliche Erwartung weiterer Preissteigerungen mitverantwortlich zumindest. Und da sich solche Effekte erfahrungsgemäß wieder abschwächen, erwarten wir im Laufe des Geschäftsjahres 2022 hieraus wieder eine gewisse Normalisierung im Bestellverhalten unserer Kunden. Mit diesem extrem starken Auftragseingang und einem beeindruckenden Book-to-Bill-Verhältnis von 1,16 erreichte Digital Industries zum Ende des Geschäftsjahres einen Auftragsbestand von mehr als 7 Milliarden Euro, meine Damen und Herren. 3,3 Milliarden davon, das ist ein historischer Spitzenwert, entfallen dabei auf unsere kurzzyklischen Produkte. Dabei verzeichneten alle Automatisierungsgeschäfte ein massives Wachstum im Auftragseingang, wobei die diskrete Automatisierung um 54% und die Prozessautomatisierung um 23% zulegten. Das Softwaregeschäft verzeichnete wie erwartet einen geringeren Anstieg. Grund hierfür war eine sehr hohe Vergleichsbasis im Vorjahresquartal für die elektronische Designautomatisierungssoftware, die wir kurz EDA nennen. Das PLM-Geschäft hingegen ist zweistellig gewachsen. Sehr erfolgreich haben sich auch die Umsatzerlöse der Automatisierungsgeschäfte entwickelt. Im Vorjahresvergleich sind diese um 17% gestiegen und zeigten außerdem auch ein deutliches sequentielles Wachstum gegenüber dem Vorquartal. In Anbetracht der bisherigen Meldungen unserer Wettbewerber in der laufenden Berichtssaison sprechen diese eindrucksvollen Wachstumszahlen eine deutliche Sprache, meine Damen und Herren. Wir gewinnen wichtige Marktanteile in unseren kurzzyklischen Geschäften. In der diskreten Automatisierung sind die Umsatzerlöse aufgrund einer breit gefächerten Nachfrage in den Geschäften der Fabrikautomatisierung und der Motion Control sogar um 20% angestiegen. Die Prozessautomatisierung verzeichnet einen Umsatzplus von 8% sowie sequentielles Wachstum gegenüber dem Vorquartal. Die Nachfrage der Kunden hat sich hier offensichtlich weiter erholt. Im Service- und im Softwaregeschäft beflügelte das PLM-Segment mit 13% Wachstum unsere Umsatzerlöse. Insgesamt legte die Software um 10% zu. Das Investitionsverhalten unserer Softwarekunden hat sich somit deutlich gesteigert. Die Digitalisierung in unserer Kundenindustrie schreitet offensichtlich ganz klar voran. Wie Roland Busch bereits erwähnt hat, kommt die Einführung unserer Software as a Service als Geschäftsmodell daher genau zur richtigen Zeit. Unser EDA-Geschäft zeigte nach einem starken Wachstum im ersten Halbjahr, im vierten Quartal eine Zunahme im mittleren einstelligen Bereich. Mendix hingegen befindet sich weiterhin auf einem starken zweistelligen Expansionskurs. Auf der Ertragsseite erzielte Digital Industries eine starke Ergebnismarge von 18,8%. Das ist eine operative Verbesserung von 90 Basispunkten gegenüber dem Vorjahresquartal, das von einem starken positiven Effekt im Zusammenhang mit der Neubewertung der Anteile an Bentley Systems in der Größenordnung von 13,7% damals profitiert hatte. Höhere Umsatzerlöse im kurzzyklischen Geschäft des Berichtsquartals resultierten konsequenterweise auch in Margensteigerungen. Außerdem wirkte sich die Umsetzung der laufenden Maßnahmen zur strukturellen Verbesserung der Kostenposition positiv aus. Wir sind voll auf Kurs mit unserem Programm zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit, so wie wir Ihnen das am Kapitalmarkttag hier im Juni detailliert beschrieben hatten. Die Zusammensetzung der Umsatzerlöse, der sogenannte Business Mix, war im Berichtsquartal allerdings etwas weniger günstig als im Vorjahresquartal. Außerdem beeinträchtigten höhere Materialkosten und die angekündigten Investitionen in gezielte Wachstumsinitiativen die Marge, ebenso wie das höhere Niveau an ergebnisabhängigen Vergütungskomponenten. Keine Überraschung und angenehm für die Belegschaft nach so einem erfolgreichen Jahr. Jedes Quartal möchten wir Ihnen auch heute unsere Investitionen in Cloud-Technologien und Integrationsaufwendungen transparent darstellen. Sie beeinträchtigten die Marge im vierten Quartal in Höhe von 180 Basispunkten. Im gesamten Geschäftsjahr 2021 beliefen sich diese Investitionen und Aufwendungen auf rund 220 Millionen Euro. Der Free Cash Flow, den Digital Industries erzielt hat, ist in diesem Quartal mit knapp 1,1 Milliarde Euro wieder einmal buchstäblich höchst erfreulich. Die wirklich außergewöhnliche Leistung einer Cash Conversion Rate von 1,23 haben wir extrem professioneller Arbeit im Working Capital Management in allen Geschäften zu verdanken. Zugute kam in uns auch das positive Anzahlungsverhalten einiger unserer Kunden. Lassen Sie uns noch einen kurzen Blick darauf werfen, was wir in den nächsten Quartalen in unseren wichtigsten Endmärkten erwarten dürfen. Wir gehen von einer anhaltenden Erholung und einem verbesserten Investitionsklima in den meisten unserer Schlüsselbranchen aus. Vor dem Hintergrund der Transformation zu mehr Nachhaltigkeit, dem Fokus auf belastbare industrielle Lieferketten und teils herrschenden Fachkräftemangels, wie Roland schon ausgeführt hat, sind die wesentlichen Treiber des Investitionsbedarfs für Automatisierung und Digitalisierung absolut intakt, wovon Siemens weiterhin stark profitieren wird. Nun möchte ich Ihnen noch einen geografischen Überblick über unser exzellentes Wachstum von Auftragseingang und Umsatzerlösen im Automatisierungsgeschäft geben. Dank des starken kurzzyklischen Geschäfts ist der Auftragseingang in China erneut außerordentlich, nämlich um sage und schreibe 61% gestiegen. Unsere Geschäfte haben zum Teil von frühzeitigen Auftragserteilungen unserer Kunden profitiert, während sich die Lagerbestände unserer Distributoren auf dem üblichen Niveau weiter bewegt haben. Auch hier erwarten wir, wie bereits eingangs erwähnt, im weiteren Verlauf des neuen Geschäftsjahres eine gewisse Normalisierung der Nachfrage, nichts Überraschendes. Außergewöhnliche Wachstumsraten kamen auch wieder aus den europäischen Ländern. In Deutschland betrug das Wachstum 49%, Italien steuerte 42% Anstieg bei. Und das Wachstum der Umsatzerlöse war in den Automatisierungsgeschäften sehr breit gefächert, mit großen Zuwächsen in allen wichtigen Regionen. Die außerordentliche Dynamik in China setzte sich mit einer Steigerung von 21% gegenüber dem Vorjahresquartal sowie sequentiellem Wachstum weiter fort. Auch die Umsatzerlöse in Deutschland und in Italien legten mit zweistelligem Wachstum einen starken Jahresendspurt hin. In den stark von Prozessautomatisierung geprägten USA wurden immerhin beachtliche 9% an Umsatzwachstum erzielt. Wie Roland Busch bereits erwähnt hat, arbeitet unser Team auch im neuen Geschäftsjahr entschlossen daran, durch Lieferengpässe bedingte Risiken, zum Beispiel im Bereich von elektronischen Bauteilen, zu minimieren. Weiterhin müssen wir natürlich auch mit Belastungen aus höheren Rohstoffpreisen sowie einer allgemeinen Kosteninflation rechnen, denen wir übers Jahr hinweg mit entsprechenden Preisanpassungen für unsere Produkte und Leistungen entgegenwirken werden. Für das erste Quartal im Geschäftsjahr 2022 erwarten wir aus heutiger Sicht für Digital Industries ein vergleichbares Umsatzwachstum von knapp 10%, basierend auf einer konsequenten Abarbeitung des bereits erwähnten beachtlichen Auftragsbestands. Wie wir im Juni auf unserem Kapitalmarkttag hier erläutert haben, gehen wir davon aus, dass sich die Umsatzerlöse des Softwaregeschäfts aufgrund der Umstellung zu Software as a Service im Geschäftsjahr 22 nur in etwa auf dem Vorjahresniveau bewegen werden. Im ersten Quartal erwarten wir aufgrund dieser Umstellung und der zu erwartenden Volatilität des EDA-Geschäfts einen deutlich negativen Einfluss auf der Topline. Auch das hatten wir bereits angekündigt. In Anbetracht der angekündigten Steigerung unserer Investitionen, um unsere hervorragenden Wachstumschancen auch wirklich vollumfänglich nutzen zu können, gehen wir davon aus, dass sich die Ergebnismarge von Digital Industries im ersten Quartal auf dem Niveau des vierten Quartals des Geschäftsjahres 21 weiter bewegen wird. An dieser Stelle möchte ich Sie auch noch mal darauf hinweisen, dass wir im Einklang mit unserem neuen Siemens Financial Framework ab dem Geschäftsjahr 22 die angekündigte neue Gewinndefinition verwenden werden, in der das Finanzergebnis nicht mehr berücksichtigt ist, auch wenn sich daraus keine materiellen Effekte ergeben werden. Für die Margenentwicklung der Geschäfte haben wir Ihnen die vergleichbaren Zahlen im Detail gemeinsam mit der heutigen Ergebnisveröffentlichung zur Verfügung gestellt. Kommen wir nun zu Smart Infrastructure. Das SI-Team hat ein sehr erzeugendes Umsatzwachstum hingelegt in günstigeren Endmärkten und lieferte damit einen weiteren Beleg für ihre kontinuierliche Margenverbesserung. Insgesamt stieg der Auftragseingang um 9,5%, was vor allem auf das Wachstum der Geschäftseinheit Electrical Products im hohen 10%-Bereich zurückzuführen ist. Die Einheit profitierte von einer weiterhin anhaltenden industriellen guten Nachfrage. Im Systemgeschäft konnten wir unter anderem attraktive Großaufträge von namhaften Halbleiterherstellern in den USA gewinnen. Auch der Markt für Rechenzentren war weiterhin von einer positiven Dynamik geprägt. Das Lösungs- und Servicegeschäft bewegte sich aufgrund der geringeren Volumina aus Großaufträgen auf dem Vorjahresniveau. Das Umsatzwachstum von insgesamt 7% wurde insbesondere vom Produktgeschäft getrieben, das einen 13-prozentigen Anstieg verzeichnen konnte. Das Systemgeschäft profitierte von einer starken Nachfrage nach Verteilnetzen. Das spätzyklische Lösungs- und Servicegeschäft ist wie erwartet nur geringfügig gewachsen und wird sich in den folgenden Quartalen aber weiter erholen. Die Ergebnismarge von Smart Infrastructure in Höhe von 12% profitierte unter anderem von einer hohen Kapazitätsauslastung sowie Kosteneinsparungen aus der konsequenten Umsetzung unseres Programms zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit. Die Umsetzung des Programms verläuft, wie beim Kapitalmarkttag hier sehr detailliert beschrieben, weiterhin voll auf Kurs. Andererseits gab es wie erwartet Gegenwind aus den gestiegenen Rohstoffpreisen und Logistikkosten. Darüber haben wir schon gesprochen. Herausragend positiv war in diesem Quartal aber auch hier der Free Cash Flow, der dank des konsequenten Asset Managements der starken Wert des Vorjahres sogar nochmal übertroffen konnte. Mit Blick auf die regionale Volumensentwicklung bei Smart Infrastructure stechen die USA und Deutschland besonders positiv heraus. Beide Länder verzeichneten zweistelliges Wachstum im Auftragseingang und ein hohes einstelliges Umsatzwachstum. Gegenüber dem starken Vorjahresquartal im Produkt- und Servicegeschäft sahen wir eine vorübergehende Abschwächung in China. Jedoch sind die Umsatzerlöse sequenziell im Vergleich zum Vorquartal auf vergleichbarem Niveau geblieben. Ich möchte an dieser Stelle hervorheben, dass Smart Infrastructure ebenso wie Digital Industries hervorragende Arbeit geleistet hat bei der Aufrechterhaltung seiner Lieferketten und eine wirklich beachtliche Leistung unter wahrlich herausfordernden Bedingungen an den Tag gelegt hat. Dafür bedanken wir uns ganz herzlich bei allen, die dazu beigetragen haben. Das ist keine Alltäglichkeit. Was die Marktentwicklung angeht, gehen wir davon aus, dass sich die positive Dynamik in den Endmärkten unseres kurzzyklischen Electrical Products Geschäfts weiterhin fortsetzen wird. Wir erwarten zudem, dass unser Lösungsgeschäft zusammen mit den sich allmählich verbessernden Wachstumsaussichten im spätzyklischen Immobilienmarkt weiter anziehen wird. Der Elektrifizierungsmarkt befindet sich auf einem soliden Wachstumspfad dank der zunehmenden Integration erneuerbarer Energien in die Netze und einem höheren Stromverbrauch. Basierend darauf erwarten wir für das erste Quartal ein vergleichbares Umsatzwachstum, das mit unserem Ausblick für das gesamte Jahr im Einklang steht. Smart Infrastructure hat, wie von Roland Busch und mir bereits erläutert, hervorragende Arbeit geleistet, um die Auswirkungen der angespannten Lieferketten abzufedern. Wie bereits erwähnt, sehen wir jedoch weiterhin Gegenwind durch höhere Rohstoffpreise, die durch preisliche Anpassungen auf Kundenseite nur im Lauf der Zeit ausgeglichen werden können. Insgesamt erwarten wir für das erste Quartal eine Ergebnismarge, die sich gegenüber dem Vorjahresquartal verbessern wird. Das erwartete Margenziel des Gesamtjahresausblicks von 12-13% aber noch nicht erreichen wird. Kommen wir nun zu Mobility, unserem dritten industriellen Geschäft. Dank einiger Großaufträge im europäischen Schienenverkehr, Schienenfahrzeugverkehrsgeschäft und auch einem starken Jahresendspurt im Bahninfrastrukturgeschäft belief sich das Wachstum im Auftragseingang auf starke 31%. Der Auftragsbestand bewegt sich mit 36 Milliarden Euro auf Rekordniveau bei gleichzeitig konstant guter Margenqualität. Etwa ein Drittel des Auftragsbestands bildet das hochattraktive, resiliente Servicegeschäft, das im Vergleich zum Vorjahresquartal um nominal 11% gewachsen ist. Und auch für die kommenden Quartale sieht unsere Projektpipeline weiterhin sehr vielversprechend aus. Die Umsatzerlöse blieben größtenteils pandemiebedingt, wie von Roland schon ausgeführt, leicht hinter unseren Erwartungen zurück und stiegen um 1%. Das Bahninfrastrukturgeschäft ist deutlich gewachsen, was hauptsächlich auf Mainline-Aktivitäten zurückzuführen ist. Das Zug- sowie das Servicegeschäft bewegten sich hingegen auf dem Niveau des Vorjahresquartals. Hauptgrund dafür waren Covid-19-bedingte Einschränkungen, die zu einer geringeren Produktivität der Werke sowie zu rückläufigen Fahrzeug- und Fahrgastzahlen im öffentlichen Personenverkehr geführt haben. In der Folge erholen sich nutzungsabhängige Erlöse, Services und auch Ersatzteilgeschäft deshalb nur langsam. Die Ergebnismarge lag weiterhin deutlich über dem Niveau des Wettbewerbs. Sie wurde jedoch ebenfalls von den gerade erwähnten Effekten aus der Corona-Pandemie negativ beeinträchtigt. Mobility hat mit einem Free Cashflow von über 1,2 Milliarden Euro im vierten Quartal sogar unsere eigenen hohen Erwartungen übertroffen. Das Erreichen wichtiger Projektmeilensteine sowie Kundenanzahlungen haben sich dabei positiv auf die herausragende Cash-Performance ausgewirkt und die Cash-Conversion für das gesamte Geschäftsjahr 21 beläuft sich damit übrigens auf 1,05, ebenfalls auf einem Niveau deutlich über unseren eigenen hohen Erwartungen. Mit Blick ins neue Geschäftsjahr erwarten wir, dass sich die Umsatzerlöse im ersten Quartal auf dem Niveau unserer Jahresprognose von 5-8% nach oben bewegen werden. Bei der Ergebnismarge für das Quartal gehen wir davon aus, dass sie etwas über dem Ergebnis des vierten Quartals, jedoch noch nicht innerhalb des neuen Zielkorridors liegen wird, dessen untere Grenze bei 10% liegt. An dieser Stelle möchte ich auch kurz die mehr als solide operative Leistung der Siemens Healthineers AG erwähnen. Ein tolles Team ist hier am Werk. Die Geschäftszahlen wurden ja schon vor einer Woche veröffentlicht. Sie kennen das als Mehrheitsaktionär. Freuen wir uns aber zudem über den starken operativen Ausblick und die erfolgreich angelaufene Integration von Varian. Der negative Einfluss der Varian-Transaktion auf das vollkonsolidierte Ergebnis der Siemens AG belief sich auf 224 Millionen Euro für das gesamte Geschäftsjahr 21 und war mal deutlich günstiger als ursprünglich erwartet, hauptsächlich aus der besseren Entwicklung der Einwirkungen aus der Kaufpreisallokation. Die Leistung von Siemens Financial Services war im vierten Quartal einmal mehr sehr stabil. Die Verbesserung gegenüber dem Vorjahresquartal ist im Wesentlichen aufgrund deutlich niedrigerer Kreditvorsorgen beträchtlich ausgefallen. Im Einklang mit seiner strategischen Ausrichtung fungiert die Siemens Financial Services auch als sogenannter Business Enabler für unsere Geschäfte und unterstützt dabei durch Branchen-Know-how neue Geschäftsmodelle auch unserer industriellen Aktivitäten bei gleichzeitiger Verringerung des Geschäftsrisikos. Ich denke, das ist eine sehr gute Nachricht und die Stabilität und die darin enthaltene Langweiligkeit tut uns sehr gut. Meine sehr geehrten Damen und Herren, im Anhang auf der Seite 34 der Präsentation finden Sie wie üblich die gesamte Q4-Ergebnisüberleitung für unsere Aktivitäten außerhalb der industriellen Geschäfte. Auf zwei Themen außerhalb der industriellen Geschäfte möchte ich aber an dieser Stelle besonders eingehen. Unsere Portfolio-Companies haben zum ersten Mal in ihrer aktuellen Aufstellung die Gewinnzone erreicht. Die vollkonsolidierten Unternehmenseinheiten haben die anhaltenden Belastungen aus der Beteiligung am Valeo-Siemens-Joint-Venture mehr als kompensiert. Das ist eine wirklich beachtliche Leistung des gesamten POC-Teams. Außerdem haben wir innerhalb unserer zentralen Posten einen Neubewertungsgewinn von 260 Millionen verzeichnet, der aus unserem Anteil an ThoughtWorks im Zuge dessen Börsengangs im September hervorgegangen ist. Jetzt zu meinem Lieblingsthema, dem Free Cash Flow. Wie bereits erwähnt, war der Free Cash Flow im vierten Quartal der fulminante Abschluss eines herausragenden Geschäftsjahres. Sowohl auf Konzernebene mit 8,2 Milliarden als auch für die industriellen Geschäfte mit knapp 10 Milliarden Euro haben wir Rekordwerte verzeichnen dürfen. Trotz des starken Umsatzwachstums erreichten alle Geschäfte eine Conversion Rate von deutlich über 1. Dieses Ergebnis liegt weit über dem, was wir uns selbst für den gesamten Geschäftszyklus hinweg vorgenommen haben und bildet ein sehr hohes Vergleichsniveau für das inzwischen angelaufene Geschäftsjahr 22. Wir haben alles und werden alles in unserer Macht Stehende tun, um auch im neuen Geschäftsjahr an die Erfolgsgeschichte des Jahres 21 anzuknüpfen und sind sehr zuversichtlich, dass uns dies auch im Free Cash Flow gelingen wird. Die exzellente Performance mit profitablem Wachstum und stringentem Working Capital Management hat sich im Geschäftsjahr 21 unmittelbar in zwei sehr wichtigen Kennzahlen unseres neuen Siemens Financial Frameworks niedergeschlagen. Erstens die Kapitalrendite, auch Return on Capital Employed oder kurz ROSI genannt, exklusive variant-bezogene M&A-Effekte, wie wir es schon angekündigt hatten, hat es mit 15,1% bereits im Geschäftsjahr 21 und damit 2 Jahre früher als ursprünglich erwartet zurück in den Zielkorridor von 15-20% geschafft. Zweitens unsere Kapitalstrukturkennziffer, das Verhältnis von industrieller Nettoverschuldung gegenüber EBITDA, lag bei einem Wert von 1,5 und lag damit auch bereits 1 Jahr früher erwartet im Korridor. Eine weitere Erfolgsgeschichte in diesem Zusammenhang betrifft die Finanzierung unserer Pensionspläne, für die wir trotz Niedrigzinsumfeld die Deckungslücke auf 2,8 Milliarden Euro sehr stark reduzieren konnten. Wie bereits erwähnt, werden wir unsere Kapitalstruktur durch konsequente Fortsetzung unserer erfolgreichen Portfoliopolitik und einen auch zukünftig starken Free Cash Flow weiter optimieren. Meine Damen und Herren, entsprechend unserer neuen progressiven Dividendenpolitik schlägt Siemens der Hauptversammlung eine Dividende von 4 Euro je Aktie vor. Dieser Wert liegt 50 Cent über der Dividende des vergangenen Jahres. Daraus resultiert eine attraktive Dividendenrendite von 2,8% basierend auf dem Schlusskurs der Aktie zum 30. September. Dieser Vorschlag spiegelt unsere herausragende Leistung im Geschäftsjahr 21 und unser großes Vertrauen in die zukünftige Entwicklung unseres Unternehmens wieder. Gleichzeitig gehen wir aber auch sehr achtsam und weitsichtig bei der Priorisierung im Rahmen unserer Kapitalallokation vor. Neben der Dividende bildet unser Aktienrückkaufprogramm die zweite wichtige Säule der Aktionärsrendite, den sogenannten Total Shareholder Return. Das vorherige Programm im Wert von 3 Milliarden Euro konnten wir mit einem für unsere Aktionäre sehr vorteilhaften Ergebnis zu Ende bringen. Im nächsten Schritt werden wir noch in diesem Monat unser neues langfristiges Aktienrückkaufprogramm von bis zu 3 Milliarden Euro bis zum Jahr 2026 beginnen, um eine Verwässerung durch aktienbasierte Vergütung entgegenzuwirken. Damit komme ich nun zu den zugrunde liegenden Annahmen für unseren Ausblick. Unsere Prognose für das Geschäftsjahr 22 basiert auf der Annahme eines, wenn auch nachlassender Dynamik, anhaltenden gesunden Wachstums der weltweiten Bruttoinlandsprodukte. Ferner unterstellen wir, dass Herausforderungen für unsere Geschäfte aus Covid-19 sowie Engpässe in der Versorgungsketten im Lauf des Geschäftsjahres 22 nachlassen werden. Außerdem erwarten wir, dass die Kosteninflation bei Rohstoffen, Komponenten sowie Löhnen und Gehältern durch Preismaßnahmen bis zur zweiten Hälfte des Geschäftsjahres weitestgehend kompensiert werden können. Um unsere Stärken bei der Automatisierung, Software und in digitalen Transformation weiter ausbauen und spezifische Wachstumsmärkte zu erschließen, werden wir unsere bereits hohen Investitionen in Forschung und Entwicklung weiter steigern und dabei einen starken Fokus auf Software und digitale Technologien legen. Zusätzlich werden wir selektiv in Vertriebsressourcen, digitale Vertriebskanäle sowie neue Endmärkte investieren. Die Umstellung zu einem Software-as-a-Service-Modell in unserem großen Softwaregeschäft von Digital Industries wird außerdem unsere OPEX-Aufwendungen weiter anwachsen lassen. Wir rechnen damit, dass sich die Aufwendungen für Personalrestrukturierung im Geschäftsjahr 22 auf etwa 150 bis 200 Millionen belaufen werden, was einen starken Rückgang im Vergleich zum Geschäftsjahr 21 bedeutet. Basierend auf den aktuellen Kursen gehen wir davon aus, dass sich Wechselkursveränderungen nur marginal auf Volumen und Profitabilität auswirken werden. Wie von Roland Busch bereits erläutert, werden wir unsere Strategie zur Portfoliooptimierung weiterhin konsequent umsetzen. Dies wird sich gemäß unseren Annahmen insgesamt etwa im gleichen Ausmaß wie im Geschäftsjahr 21 auf unseren Gewinn nach Steuern auswirken. Vier große Sondereinflüsse aus Transaktionen haben im vergangenen Geschäftsjahr einen Betrag von rund 1,5 Milliarden Euro zu unserem Gewinn nach Steuern geleistet. Es waren im Einzelnen der Verkauf unseres Ländergeschäfts, die ergebniswirksame Einbringung unserer Anteile von Bentley Systems und ChargePoint in unserem Pensionstrust sowie erst kürzlich die Neubewertung unseres Anteils an ThoughtWorks nach dessen erfolgreichem IPO. Auch wenn wir zum jetzigen Zeitpunkt natürlich noch nicht über die beabsichtigten Transaktionen sprechen können, werden wir selbstverständlich bei deren Vollzug transparent und im Detail über die einzelnen Effekte berichten. Ein erster Beleg ist der Gewinn aus dem erfolgreichen Börsengang von Fluence Energy, den Roland Busch bereits erwähnt hat. Wir rechnen im ersten Quartal mit einem außerordentlichen Ertrag daraus vor Steuern von knapp 300 Millionen Euro beziehungsweise rund 200 Millionen nach Steuern. Dieser Wert wird dann in der Überleitung zum Konzernabschluss in der Position Finanzierung, Konsolidierungen und sonstige Positionen außerhalb des industriellen Geschäfts ausgewiesen werden. Meine Damen und Herren, als Referenz finden Sie im Anhang auf der Seite 36 der Präsentation alle Details zu unserer Prognose für die Bereiche außerhalb der industriellen Geschäfte, dargestellt in unserer neuen Berichtsstruktur ab dem Geschäftsjahr 22. Einige wichtige Themen möchte ich dabei kurz hervorheben. Wir erwarten, dass sich die Ergebnisse von Siemens Financial Services im Geschäftsjahr 22 über denen des Geschäftsjahres 21 befinden werden. Das Niveau von vor der Corona-Pandemie jedoch noch nicht wieder voll erreicht werden kann. Innerhalb der Portfolio-Companies gehen wir davon aus, dass sich die Ergebnisse der vollkonsolidierten Unternehmenseinheiten weiter verbessern und das angestrebte Ziel einer Marge von mindestens 5% im Geschäftsjahr 22 erreichen werden. Wir erwarten, dass unsere Beteiligung am Valeo-Siemens Joint Venture weiterhin volatil ist und ein negatives Ergebnis ausweisen wird. Für unsere Ad-Equity-Beteiligung an Siemens Energy antizipieren wir eine Verbesserung des Ergebnisanteils gemäß den Erwartungen von Siemens Energy. Wie bereits erwähnt, nehmen wir für das Geschäftsjahr 22 an, dass sich die entsprechenden Belastungen aus der Kaufpreisallokation für die Siemens AG auf knapp 100 Millionen Euro belaufen werden. Für die Steuerquote im Geschäftsjahr 22 erwarten wir einen Wert zwischen 25% und 29%. Potenzielle Effekte aus größeren Steuerreformen, wie sie beispielsweise in der USA aktuell diskutiert werden, sind darin nicht enthalten. Meine Damen und Herren, auf dieser Folie sehen Sie eine differenzierte Darstellung nach einzelnen Geschäften sowie den Ausblick auf Konzernebene auf einen Blick. Eine detaillierte Erläuterung des Ausblicks finden Sie in unserer Ergebnisveröffentlichung. Die Digital Industries erwartet im Geschäftsjahr 22 auf vergleichbarer Basis ein Umsatzwachstum von 5-8% sowie eine Ergebnismarge zwischen 19-21% und dies einschließlich der bekannten Belastungen von bis zu 2 Prozentpunkten in Verbindung mit der strategischen Umsetzung eines Teils unseres Softwaregeschäfts auf Basis Software as a Service. Smart Infrastructure erwartet im Geschäftsjahr 22 auf vergleichbarer Basis ein Umsatzerlöswachstum von 5-8% und eine Ergebnismarge zwischen 12-13%. Die Mobility erwartet auf vergleichbarer Basis ein Umsatzwachstum von 5-8% sowie eine Ergebnismarge zwischen 10-10,5%. Der angestrebte Margenkorridor ist, insbesondere im Vergleich zum Wettbewerb, sehr ambitioniert. Wir gehen davon aus, dass er gegen Ende des Geschäftsjahres erreicht wird. Wir erwarten, dass der Siemens-Konzern auf vergleichbarer Basis ein prozentual mittleres einstelliges Wachstum der Umsatzerlöse und erneut eine Book-to-Bill-Ratio von über 1 erreichen wird. Wir erwarten weiterhin, dass wir ein unverwässertes Ergebnis je Aktie vor Effekten aus Kaufpreisallokationen in der Bandbreite von 8,70 Euro bis 9,10 Euro erreichen werden gegenüber 8,32 Euro im Geschäftsjahr 21. Meine Damen und Herren, vielen Dank für Ihr Interesse und für Ihre Aufmerksamkeit. Wir freuen uns jetzt auf Ihre Fragen und ich gebe zurück an Florian Martens.
Vielen Dank, Ralf Thomas. Vielen Dank, Roland Busch. Meine Damen und Herren, jetzt sind Sie an der Reihe für die Kolleginnen und Kollegen hier vor Ort. Sie haben es relativ einfach. Wenn Sie eine Frage haben, heben Sie bitte die Hand. Damit wir Sie gut verstehen können, möchten wir Sie noch bitten, das vor Ihnen auf dem Tisch stehende Mikrofon zu benutzen. Wenn Sie die rechte Taste drücken, dann sind Sie auf Sendung. Um möglichst vielen von Ihnen die Möglichkeit für Fragen zu geben, beschränken Sie diese bitte zunächst auf 2 Fragen. Für all diejenigen von Ihnen, die im virtuellen Q&A-Raum registriert sind, hier nochmal das technische Prozedere. Bitte stellen Sie zunächst sicher, dass an Ihrem Computer oder an Ihrem iPad Ihre Webcam und Ihr Mikrofon auch tatsächlich aktiviert sind. Wenn Sie eine Frage stellen möchten, teilen Sie uns dies bitte mit, indem Sie auf die Schaltfläche Talk Request in der oberen Leiste klicken. Diese wird sich dann in Waiting ändern. Sobald Sie ausgewählt werden, die nächste Frage zu stellen, wird Ihnen an dieser Stelle in Rot On Air angezeigt und Sie erscheinen ein paar Sekunden später auf dem Bildschirm. Ihr Webcam-Bild und der Ton sind dann live für alle zu sehen bzw. zu hören. Sie wissen, dass Sie live sind, wenn Sie auf dem Bildschirm erscheinen, und dann können Sie auch gerne gleich Ihre Frage stellen. Sollte Ihre Frage bereits beantwortet worden sein oder Sie Ihre Wortmeldung zurückziehen wollen, klicken Sie bitte auf das rote X neben der Waiting-Anzeige. Ihnen wird dann wieder der ursprüngliche blaue Talk-Request-Button angezeigt. Und sollten Sie sich per Telefon eingewählt haben, teilen Sie uns Ihren Wunsch, eine Frage zu stellen, bitte mit, indem Sie Stern 5 wählen. Und nun freuen wir uns auf Ihre Fragen. Hier waren schon schnelle Hände unterwegs. Ich habe den Herrn Hübner gesehen von Reuters und dann den Herrn Flemig. Herr Hübner, bitteschön.
Ja, vielen Dank. Wenn es 2 Fragen sein sollen, ich will mal mit einer anfangen, die aus den letzten Tagen sozusagen stammt. Ihr ehemaliger Erzrivale, kann man schon fast sagen, GE, hat angekündigt, dass er sich noch stärker aufspaltet, also eigentlich in 3 Einspartenunternehmen. Was haben Sie sich dabei gedacht, als Sie das gelesen bzw. gehört haben? Setzte Siemens unter Druck, dass man da vielleicht nochmal einen Schritt geht, oder sagen Sie, na wunderbar, jetzt sind die auch so weit wie wir? Zweite Frage zu den Verkäufen, die Sie da genannt haben, also Verkaufskandidaten, Unix, Large Drives und die Logistik. Ist das etwas, was wir jeweils noch im laufenden Jahr erwarten sollten, also im laufenden Geschäftsjahr da Vollzug erwarten sollten, oder lassen Sie das noch offen?
Zu Ihrer Frage zu unserem Wettbewerber in den USA. Das hatte ich mir gedacht. Wir sind eigentlich schon 2 Schritte voraus. Was wird sich ändern? Ich meine, Aviation machen wir nicht. Healthcare bleibt. Ich glaube, das Spannendste ist die Frage, was dieser Power-Bereich, wo auch Digitalisierung mit reingeht, was da passieren wird. Und die Frage, ich glaube, die müssten Sie am besten an den Christian Bruch richten.
Ja, dann nehme ich die andere Frage. Vielleicht noch ein kurzer, Sie haben ja gefragt, was wir uns dabei gedacht haben. Ich habe mir natürlich auch was dabei gedacht, als ich das gelesen habe oder gehört habe. Und das Erste, was ich mir gedacht habe, war, dass wir eine ganz andere Basis und Intention hatten. Weil wir haben diese Veränderung eingeleitet aus einer Position der Stärke, selbstbestimmt und proaktiv. Und nach dem, was ich gelesen habe, was Larry Kalb zum Besten gegeben hat, scheint es mir so zu sein, dass er auch einen gewissen Handlungsdruck hatte. Es ist immer vorteilhaft, wenn man aus Selbstbestimmtheit proaktiv und mit dem Gefühl der Stärke agieren kann. Das gibt einem in der Regel mehr Beinfreiheit. Zu den, was Sie als Verkaufskandidaten bezeichnet haben, möchte ich nochmal präzisieren. Also ich habe erläutert, was wir im letzten Geschäftsjahr 2021 an außerordentlichen Erträgen erwirtschaften konnten. Da war einmal Flender in der Tat eine Veräußerung. Dabei gab es Einbringe in unseren Pensionsfonds, die mit Gewinnrealisierungen einhergegangen sind, und auch eine Bewertung, eine Neubewertung von dem Anteil an einem Unternehmen, das wir immer noch halten. Ja, also kein Verkauf an der Stelle. Und genauso sollten Sie auch unsere Aussage, dass wir im Jahr 2022 Sondererträge daraus auf gleichem Niveau erwarten, einwerten. Das muss nicht zwangsläufig ein Verkauf sein, sondern das ist eben auch die Entwicklung der Wertpositionen von Anteilen an Unternehmen, die man auch weiterhin halten kann. Wichtig ist aber und richtig ist auch, dass wir natürlich unser Portfolio weiterhin optimieren. So wie Roland Busch das auch ausgeführt hat, sind wir hier sehr konsequent und sehen uns auch durch die Flender-Transaktion bestätigt in der Strategie, die wir fahren, dass man auch innerhalb des Konzerns und unter dem Dach der Siemens AG einen PE-ähnlichen, Private-Equity-ähnlichen Ansatz realisieren kann und dann auch sehr gute Ergebnisse erzielen kann. Übrigens nicht nur ökonomisch im Sinn von Gewinn für uns, sondern auch für die Zukunftsperspektive dieser Geschäfte, die in einem anderen Kontext dann auch höhere Investitionen auf sich richten können und damit prosperieren können. Genauso wollen wir fortfahren. Wir haben ein klares Verständnis, wie diese 1,5 Milliarden außerordentliche Erträge sich niederschlagen werden 2022. Und ich habe Ihnen ja schon über einen allerersten Schritt berichtet, nämlich den Dilution Gain, also den Aufwertungsertrag unserer Anteile an Fluence Energy, der durch den Börsengang, der sehr erfolgreich war und sich seitdem auch weiter positiv entwickelt hat, in der Kursentwicklung abgebildet worden ist.
Vielen Dank, Herr Thomas. Ich habe einige Hände gesehen und auch notiert. Wir arbeiten der Reihe nach ab. Herr Flämig als nächstes, bitte.
Danke. Flämig, Börsenzeitung. Zwei Fragen sind nur möglich. Dann entfällt die Frage nach dem Lieblingsthema vom Herrn Thomas, den Cashflow.
Schade, gell?
Herr Busch, Sie hatten davon gesprochen, es gäbe preisliche Anpassungen. Inflation ist ein Thema. Lässt sich irgendwie quantifizieren, welchen Wert diese preislichen Anpassungen quer über das Portfolio haben? Und wenn das schwierig ist, wie würden Sie das qualitativ beurteilen? Wann gab es das zum letzten Mal, dass Siemens auf breiter Front Preiserhöhungen durchsetzen konnte? Die zweite Frage, Herr Busch, zum Aktienkurs. Sie hatten gesagt und herausgestrichen, die Aktienrendite sei sehr gut. Nun fällt auf, dass seit Juni hauptsächlich der Aktienkursanstieg von Healthineers die Marktkapitalisierung von Siemens treibt und der Rest, also der Kern von Siemens, wird relativ gesehen weniger wert. Wie beurteilen Sie die Entwicklung? Welche Gründe gibt es dafür? Und könnte es letztlich dann doch angeraten sein, sich von Mobility zu trennen oder Anteilsverkäufe bei Healthineers oder Energy schneller vorzunehmen, weil der Kapitalmarkt es einfach verlangt? Danke.
Also zum Thema Preiserhöhungen, also das eine ist, wir sind da nicht alleine. Also auch unsere Wettbewerber, gerade in den Produktgeschäften, arbeiten natürlich auch wie wir an dem Thema Einkaufsproblemen, Preiserhöhungen auf der anderen Seite, um wie man die Preise weitergeben kann. Wenn ich auf den Teil Mobility gehe, das ist ein ganz anderer Fall. Da geben wir langzyklische Geschäfte. Da haben wir Preiskleidklauseln zum Beispiel. Wir locken bei Auftragseingang schon Preise ein. Das heißt, da sehen wir weniger Themen. Ich weiß nicht, wann wir in der Vergangenheit in einer ähnlichen Situation waren. Aber wie gesagt, das ist eine sehr spezielle. Da haben Sie eine Kombination aus Shortage, was Semiconductor anbelangt, auf der einen Seite, Preisinflation auf der anderen Seite. Und es gelingt uns in Summe. Wir hatten es im letzten Quartal gesagt, dass der Einfluss auf unsere Bottomline im niedrigen zweistelligen Bereich liegt. Ich glaube, das wird sich auch in dem kommenden Halbjahr, ersten Halbjahr zumindest, wird sich das nicht unbedingt entschärfen. Wir hoffen, das ist auch die Planannahme, dass es im zweiten Halbjahr ein bisschen besser wird. Was die Halbleiter anbelangt, sind wir toi 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 soweit sehr, sehr gut durchgekommen. Wir haben unsere guten Beziehungen zu Zulieferern, ich hatte es vorhin erwähnt, und natürlich auch die Power von Siemens, die dahinter steckt, eigentlich bislang keine Abrisse in unseren Fertigungen und konnten auch durch den Einsatz von digitalen Technologien Wertströme so verschieben zwischen Standorten, auch zwischen deutschen und chinesischen Standorten, dass wir immer lieferfähig waren. Ich sehe die Börsenentwicklung, ganz ehrlich, Flemming, nicht auf einen Monat, sondern für mich geht es um die nächsten Quartale, die da kommen. Was wir gelernt haben, ist, dass es einfach honoriert wird, wenn sie einfach wirklich liefern. Ich meine, der Ralf sagt immer, wenn man langweilig ist, also sprich einfach eine Conversion hat von seinem Ergebnis in Cashflow, das haben wir in diesem Jahr Geschäftsjahr sehr gut gezeigt, auch im letzten, dass wir in der Lage sind, unser Ergebnis in Cashflow umzuwandeln und kontinuierlich Quartal für Quartal liefern. Zweiter Aspekt ist das Thema Wachstum, dass wir haben eine höhere Wachstumstrajektorie, haben wir gezeigt, 11,5% in diesem Geschäftsjahr. Wir guiden jetzt nach vorne, starten von diesem hohen Niveau weiter mit 5% zu wachsen, also mit Single Digit. Die Guidance haben Sie gesehen von unseren drei Bereichen sind sogar 5 bis 8 und das wird letztendlich honoriert werden. Deswegen schaue ich mir da wirklich die Entwicklung mehr über die Quartale und Jahre an, denn über Monate.
Vielleicht darf ich aus meiner Industriehistorie, also als ich Industrie-CFO sein durfte, zu der ersten Frage noch kurz was sagen, Herr Flämig. Also es ist
nicht außergewöhnlich, dass man Preisanpassungen vornimmt. Das ist eine Routine, die also wirklich jedes Jahr stattfindet. Und da kommt uns natürlich zu Passe, dass wir als Technologieführer im Markt natürlich auch einen Grund haben, unsere Preise anzupassen. Dass das in diesem Jahr und jetzt aktuell durch die Kosteninflation auf der Einsatzfaktorseite, Materialpreisverteuerungen und so weiter eine besondere Rolle spielt, darauf ist ja schon eingegangen worden. Wäre naiv zu glauben, dass man das immer fristenkongruent hinkriegt und in jedem Quartal dann genauso viel Preissteigerungen hat, wie man Kostenerhöhungen hat. Aber im Lauf eines Geschäftsjahres sollte uns das gelingen. Pricing Power ist auch ein Ausdruck von Kunden-Response, ja, dass wir in der Lage sind, unseren Kunden Mehrwert zu liefern. Ich glaube, das beweisen wir buchstäblich stetig und der extrem hohe Auftragsbestand, den wir im Augenblick haben, der gibt uns an der Stelle auch eine Planungssicherheit und darin bildet sich dann auch am Ende das Vertrauen unserer Kunden in unsere Produkte wieder. Ich darf vielleicht auch nochmal respectfully disagree sagen zu der Korrelation mit dem Siemens Healthineers Sharepreis. Ich weiß, dass es verführerisch ist, da drauf zu schauen und wir finden es auch toll, dass die Siemens Healthineers so einen tollen Zusprung im Kapitalmarkt gefunden haben. Freut mich auch persönlich ganz besonders. Aber wenn Sie mal zurückgucken in diese 4 Monate und in dem Tag, an dem einer unserer Wettbewerber seine Wachstumsaussichten auf das nächste Jahr deutlich nach oben geschraubt hat, hat auch unser Kurs reagiert. Das ist eine sektorspezifische Reaktion. Die gibt es und die wird es auch weiterhin geben. Ich kann Roland Busch nur zustimmen, dass man die Entwicklung von nachhaltiger Wertsteigerung nicht in Monaten misst. Das haben wir unter Beweis gestellt und das werden wir auch weiterhin unter Beweis stellen. Und ich würde auch gerne noch einen kurzen Satz dazu sagen, also diese Denkschule des Re-Ratings. Ja. Es ist natürlich so, dass man mit dem konzeptionellen Ansatz, dass man eine bessere Greifbarkeit der Bewertung durch Börsennotierungen in den einzelnen Komponenten damit mehr Transparenz steigern kann. Innerhalb dieser Transparenz überzeugt aber dann nur Leistung. Und deshalb hat der Roland mich an der Stelle gerade auch zitiert. Ich zitiere da jemand anders. Mark Troman, ehemaliger Analyst von Bank of America, hat mal bei einer Managementveranstaltung, wo wir ihn als Gastredner eingeladen hatten, gesagt auf die Frage, was muss man denn machen, damit der Conglomerate Discount jetzt endlich weggeht. Dann hat er gesagt, be boring. Say what you do and do what you say and do it time and again. Und ich bin überzeugt davon, wir werden mit dem Abarbeiten unseres wirklich anspruchsvollen strategischen Programms und der Überzeugungskraft, Marktanteile zu gewinnen, Wachstum und Margensteigerung nicht als Gegensatz, sondern als vereinbar zu leben, wird den Conglomerate Discount auf ein Minimum reduzieren. Das geht nicht innerhalb von 2 Quartalen, aber das geht, wenn man konstant tut, was man sagt.
Dankeschön, Herr Thomas. Herr Busch, jetzt den Herrn Höppner. Dann würde ich mal eine Frage aus dem virtuellen Raum aufrufen, um unser Hybridformat auch zum Leben zu erwecken. Herr Höppner, bitte.
Guten Morgen. Ich hatte auch die 2 Fragen. Zum einen zur Prognose. Sie sagen ja, Voraussetzung ist eine Besserung bei Covid und bei den Lieferketten. Wenn das so kommt, heißt es dann nicht, dass die Prognose konservativ ist und man da vielleicht wieder wie im letzten Jahr nachbessern muss ständig? Und die 2. Frage nochmal zu GE. Sie glauben also nicht, dass der Druck auf Siemens wachsen könnte, weil die Kapitalmärkte wieder Lust auf Aufspaltungen bekommen und sagen, wir halten das Portfolio inklusive Bahntechnik und nee. Medizintechnik längerfristig zusammen. Danke.
Zur Prognose. Ich meine, Sie haben ja gesehen, welche Dynamik die Märkte haben. Also China, als die Krise begonnen hat, haben alle gesagt, Automobiltechnik kommt vor 2025 nie wieder zurück. Wir haben es jetzt 2022 gesehen. Dann, was die Pandemie anbelangt, haben wir gedacht, wenn man mal eine Impfquote hat von über 60, vielleicht 70%, wird es eigentlich abgedämpft werden, wird es nicht. Ich glaube, die Prognose ist, wie sie ist, was man eben vorhersehen kann in dieser Zeit. Für mich ist viel wichtiger, dass wir agil bleiben, sehr, sehr schnell und agil reagieren auf jedweden Trend, ob es jetzt eine Verschärfung der Covid-Maßnahmen sind, die wir natürlich umsetzen, weil uns die Sicherheit unserer Mitarbeiter natürlich ganz, ganz weit vorne steht oder Priorität Nummer 1 ist. Aber wir auch schon gelernt haben, wie wir damit umgehen, offensichtlich. Also das trifft übrigens auch Länder wie Indien zu, wo die Headquarter oder die Offices geschlossen sind, aber die Fertigungen bereits laufen. Und demzufolge, wir haben meines Erachtens eine sehr, sehr starke Planung hingelegt. Nochmal, wir wachsen auf Basis von einem letzten Jahreswachstum von 11,5 weitere 5% nach vorne für Siemens. Das ist auch ein bisschen eingetrübt, das haben Sie, glaube ich, auch mitgekriegt.
Halseneers hat ja aufgrund seiner starken Antigentests im Vorjahr jetzt eher flach geguidet, obwohl das dann ohne den Antigentesteffekt auch wieder bei 5% liegt. Das heißt also, ich glaube, das ist eine ganz, ganz ordentliche Planung, eine sehr starke Planung, eine Planung auf Basis derer wir Marktanteile gewinnen. Das sehen wir auch klar. Und den Rest muss man sehen. Jetzt nochmal zur GE zurück. Ich sehe überhaupt keine Notwendigkeit, an unserer Strategie irgendetwas zu ändern. Wir haben eine klare Strategie aufgezeigt, wie wir mit Kundenfokussierung und Technologie unsere Führerschaft in den Märkten ausbauen, weiter aufbauen. Wir sehen einen unglaublichen Zug, was den Bedarf am Markt anbelangt, auf Digitalisierung, Automatisierung, Nachhaltigkeit. Das spielt unserem Portfolio in die Hände. Und wir sind portfoliomäßig hervorragend aufgestellt. Wir spielen die Stärke von Siemens. Das sehen Sie jetzt bei anderen Reisen Zulieferketten ab, bei uns eben nicht. Wir liefern. Wir setzen die eigenen Technologien ein, und zwar komplett im Unternehmen, bauen Technologieplattformen auf, die skalieren über die Geschäfte hinweg. Demzufolge, es gibt für mich überhaupt keinen Grund, in irgendeiner Weise etwas zu ändern. Und ich meine, die Fragen, die vom Kapitalmarkt kommen, da hören Sie ja auch immer zu, was die Frage anbelangt, gerade wann diluten Sie Siemens Energy? Das kommt, das haben wir auch gesagt, wird kommen. Bei Siemens Healthineers, auch da sagen wir, das ist nicht dogmatisch, diese 75%, aber wir sehen keinen Grund, warum wir die Wertsteigerung, die wir in Healthcare sehen, nicht auch unseren Siemens-Shareholdern zuteil werden lassen sollen. Und im Übrigen, was die anderen Geschäfte anbelangt, finde ich, sind wir hervorragend aufgestellt. Ich bin der Meinung, wir sind ein fokussiertes Technologieunternehmen, welches in der Lage ist, aus der Stärke heraus nicht nur Innovation zu spielen, sondern auch das Ökosystem, was Sie brauchen, um Digitalisierung voranzutreiben, auf dem Niveau zu hebeln. Also ganz klare Aussage, wir fahren unsere Strategie, die ist sehr gut, wir haben die richtigen Leute und zur richtigen Zeit.
Unsere Stärke ist die reale und die digitale Welt, in diese wechseln wir jetzt auch. Genau. Ich rufe jetzt eine Frage auf von John Revel. Auf Englisch, aber bitte gerne auf Deutsch antworten für die Simultanübersetzung. Vielen Dank. And John, welcome. Go ahead. He dropped the line, so wir wechseln zurück hier in die reale Welt, und ich habe gesehen als letztes den Herrn Reibka, bitte, und dann Herr Fromm. Dankeschön.
Reibka, Platobrief. Herr Busch, jetzt haben Sie Ihr erstes Jahr mit einer tollen Dividende gekrönt, haben aber gleichzeitig auch den Ausblick ein bisschen mehr in Moll, als das letzte Jahr das gegeben hat. Lässt sich das denn so halten dann auf Dauer, oder ist das jetzt so eine Euphorie-Dividende, die Sie da jetzt gerade bezahlen? Und die zweite Frage, wenn ich die stellen darf, vielleicht können Sie noch mal auf die Portfoliopolitik eingehen. Sie haben gesagt, man ist vernünftig aufgestellt. Welches Feintuning ist denn geplant jetzt? Also wenn Sie keine größeren Maßnahmen vorhaben, was ist an kleineren Maßnahmen geplant? Und vielleicht können Sie doch etwas genauer in dem Zusammenhang auf Siemens Energy eingehen. Wo wird da der Anteil am Jahresende liegen?
Ja, ich fange mal an mit der Dividende. Wir haben ja mit unserem neuen Financial Framework eine Dividendenpolitik neu definiert. Progressiv soll sie sein. Bislang hatten wir gesagt 40-60%, und jetzt haben wir gesagt progressiv. Heißt, dass die 4 Euro jetzt der Wert sind, den wir nicht unterschreiten werden. Und wenn Sie sagen, war das eine Euphorie-Dividende, da haben wir uns natürlich Gedanken gemacht, wie schaut es denn im nächsten, übernächsten Jahr aus, sind wir in der Lage, aus dem operativen Geschäft, aus dem Gewinn, den wir erzeugen, diese 4-Plus-Dividende zu zahlen. Aussage ist natürlich ja, sonst hätten wir das nicht gemacht. Wird es immer, und das war ich auch schon, da kann ich etwas auf Moll trimmen, werden es immer die 50 Cent sein, die wir oben drauf legen. Das haben wir nicht gesagt, sondern es ist erst progressiv, das heißt, sie wird definitiv sein, größer 4,00. So, und da sind wir sehr zuversichtlich, dass wir das bedienen können, und deswegen sehe ich das alles als Moll. Zu der Portfoliopolitik, also zunächst mal trennen wir nochmal auf, Industrial Business auf der einen Seite, Portfolio Companies auf der anderen Seite. Da hat der Ralf schon drüber gesprochen. Da haben wir Geschäfte in den Portfolio Companies zusammengebracht, die anders geführt werden müssen, meist in einem mittelständischen Wettbewerb, die einen Fokus auf ihr Geschäft brauchen. Wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht, dass wir die in einer eigenen Einheit, wenn sie die Freiheit haben, selber zu führen, im Übrigen auch entkoppelt von dem Vertrieb. Das ist auch ein Thema, dass sich die sehr gut entwickeln. Flender war ein hervorragendes Beispiel. Wir sehen jetzt eine unglaubliche Dynamik in dem Markt für Pakete, Paketsortieranlagen. Deswegen sind wir jetzt dabei, diese beiden Geschäfte voneinander zu trennen, also Paketsortieranlagen von Airport-Geschäft. Entwickeln das Geschäft weiter mit einem ganz klaren Fokus, sehen auch sehr, sehr starke Entwicklung dieses Geschäftes. Gleiches für Unix innerhalb der Mobility, das ist nicht Portfolio Company, sondern innerhalb Mobility, auch ein Geschäft, sehr, sehr fragmentiert, mittelständisch getrieben. Auf der anderen Seite ein Geschäft mit einer unglaublichen Stärke, was die einzige Verkehrsmanagement-Einheit der Welt ist, die wirklich alle globalen Standards bedienen kann, die es gibt. Wir haben einen Zukauf gemacht, auch den asiatischen Standard können wir jetzt bedienen. Hervorragende Ausgangsposition, gibt auch Rückenwind aus dem Markt. Und das Thema LDA, also Large Drives, auch da wirklich nächster Schritt auch für Verselbstständigung und Fokussierung. Und wir haben auch sehr, sehr starke Pläne, deren Margen und Geschäft weiterzuentwickeln. So, das sind die großen Themen. Andere Themen sind wirklich kleinerer Natur. Wir arbeiten bei der Smart Infrastructure, haben wir auch gesagt, das hatten wir vor 2 Jahren gesagt, dass wir uns 2 Milliarden Portfolio anschauen. Das sind kleinere Elemente, schon in die Leistungselektronik. Wir haben Huber verkauft, aber das sind, glaube ich, alles mehr Arrondierungen, über die es, glaube ich, hier ein wenig Sinn macht zu sprechen. Der Rest ist dann wirklich auch nach vorne gerichtet im Sinne von Bolt-on-Akquisitionen, kleinen Akquisitionen, die uns verstärken. Das wären Bewegungen, die Sie nach vorne auch sehen werden, wie wir unsere Geschäfte weiter verstärken. Wir haben sehr gute Beispiele genannt, Supply Frame auf der einen Seite, Skills auf der anderen Seite. Das geht also quer über das Portfolio. Wir schauen uns in die Digital Industry, Smart Infrastructure, auch Mobilität, wo wir uns verstärken können. Alles aber unter Einhaltung unserer strategischen Zielsetzungen, die wir dabei haben, also Wachstumsmärkte, Profitpools müssen stimmen, Synergien müssen passen, ich muss zu Siemens passen und am Ende auch noch trifft es unsere Nachhaltigkeitsaspekte, die sind ganz wichtig.
Besten Dank, wir gehen nochmal online als nächstes.
Also Energy, genau. Ah, das muss ich sagen, weil ich meine, der Ralf sitzt da im Aufsichtsrat und da haben wir eine klare Trennung. Wir werden nicht unter Buchwert verkaufen. Das heißt, wir schauen uns den Aktienkurs an. Der ist jetzt wieder in der richtigen Richtung unterwegs. Und Sie haben auch schon, vielleicht haben Sie es verfolgt, wenn Sie ins Kleingedruckte schauen, unser Pensionstrust, der hat schon von 9,9% sukzessive auf jetzt, glaube ich, 4,6% runter verkauft Anteile. Und wir werden das dann auch zu gegebener Zeit machen. Aber wie gesagt, das in den letzten Monaten hat sich das verboten, weil das unter dem Buchwert war.
Besten Dank. Damit ist die Frage wirklich vollständig beantwortet. Wir gehen nochmal online. Als nächstes Steffen Fründ von der Welt, der uns auch hört und sieht und wir ihn auch gleich. Herr Fründ, herzlich willkommen.
Da ist er. Sie müssen Mikro einschalten.
Mute. Das war vorher auch schon die Herausforderung. Nochmal bitte, Herr Fründ.
Wir hören Sie nicht.
Dann klären wir das parallel mal mit Herrn Fründ. War ähnlich wie bei Herrn Rebel vorher ein Mikrofonproblem auf der anderen Seite. Und in der Zwischenzeit würde ich den Herrn Fromm aufrufen.
Ja, hallo. Jetzt mich hört man, glaube ich, ne? Ja. Fromm, Süddeutsche Zeitung. Herr Busch, Sie haben einiges gesagt zum Thema Elektromobilität, haben das Beispiel IAA auch genannt und gesagt, dass es ein bedeutender Wachstumsmarkt ist, was natürlich jeder so unterschreiben würde. Die Frage ist, wie konkret ist denn jetzt da eigentlich Ihre Strategie für die kommenden Jahre? Denn da wird sich ja einiges verändern auf diesem ganzen Markt. Gerade in diesen Tagen wird wieder natürlich diskutiert, das Thema, wann genau kommt das aus der Verbrenner? Was bedeutet das im Grunde für den ganzen E-Auto-Markt? Welche Schübe werden wir da sehen? Was können Sie sich denn da alles vorstellen? Was ist da alles so im Bereich des Machbaren? Etwa auch Kooperation mit OEMs, mit Herstellern, mit Zulieferern verstärkt? Das ist mir noch nicht so ganz klar, wo Sie da ganz genau hinwollen in den kommenden Jahren. Danke.
Also wir werden keine Autos bauen. Das kann ich schon mal vorweg schicken. Auch keine Elektroautos. E-Mobilität lesen wir und was das bedeutet für uns aus mehreren Perspektiven. Ich fange mal mit der ersten an. Elektromobilität für Infrastruktur, Ladeinfrastruktur. Hier sehen wir einen massiven Bedarf. Die Ladeinfrastruktur hinkt hinter dem her, was man nachher als Ziele hat. Also wenn Sie all diese, den steigenden Anstieg von Elektrofahrzeugen sehen, nicht nur in Deutschland, auch in anderen Regionen, heißt es massives Ausbauen von A, Ladeinfrastruktur und B, Mittelspannungsnetz. Das Mittelspannungsnetz ist wirklich ein Engpass. Das heißt, an den Stellen, und das ist das Portfolio, was wir bedienen, wo wir auch sehr stark sind, wir werden gerade, was das Thema Ladeinfrastruktur anbelangt, und zwar AC, DC oder eben High-Power-Charging für Flotten, massiv ausbauen. Wir haben da ein Geschäft, diese Geschäftseinheit, her wollen wir mehr Dynamik sehen. Wir investieren da auch in R&D. Das haben wir auch in das bei Smart Infrastructure immer gesagt. Also von daher, Riesenwachstumsmarkt wird uns beflügeln. Beflügelt uns auch übrigens bei Fluence, weil Fluence macht Batterie für Netz, Batteriespeicher für Netze, Netzstabilisierung. Und glauben Sie, genau da wird es passieren, wenn Sie noch mehr laden müssen, wird das Netz da an der Stelle auch instabil, also auch da Rückenwind. So, ist der eine Teil. Jetzt gehen wir zu dem Thema Wertschöpfungskette bei den Elektrofahrzeugen. Da gibt es der eine Punkt, das gibt sicherlich Abschmelzverluste, weil Verbrenner brauchen sehr, sehr viel Hardwarearbeit, also Machine Tools, letztendlich das fällt weg. Auf der anderen Seite werden Batteriefertigungen aufgebaut. Wir sind eine der führenden Firmen, die Batteriefertigungen automatisieren, digitalisieren. Wir sind da auch bei verschiedenen Herstellern mit dabei. Wir sehen nach wie vor, die Fahrzeuge müssen nach wie vor lackiert werden, sie müssen gestrichen werden, sie brauchen einen Sitz. Also alles, was Automatisierung anbelangt, da sehen wir sogar eine Unterstützung, weil viele Assembly Lines müssen jetzt angepasst werden, müssen neu gebaut werden. Das ist Investitionen, neue Linien, davon profitieren wir. Also so gesehen, an der Stelle, glaube ich, geht eine ganze Menge an Rückenwind auch bei uns ein, auch Motorenfertigung und so weiter. Und im Übrigen Batteriefertigung, also die komplette Zulieferkette, die man macht. Das nächste ist dann die Dynamisierung, also was die Variabilität anbelangt. Also wenn Firmen jetzt in neue Linien investieren, Sie sehen es am Beispiel Mercedes-Benz, mit denen wir gemeinsam ja eine Kooperation haben, um die Fertigung der Zukunft aufzubauen. Die werden komplett neu aufgebaut mit all den Technologien, die sie brauchen, um super flexibel zu sein, um auf einer Linie im Prinzip alles zu fertigen. Und der letzte Teil, Elektromobilität, das ist der für die Schiene, dass wir glauben, dass natürlich mit mehr öffentlichem Verkehr auch die Ziele, nur dadurch die Ziele erreicht werden können. Also die Autos elektrisch fahren lassen, ist nur ein Teil, sondern wir werden auch mehr und mehr auf die Schiene bringen müssen. Für uns Rückenwind, wir sehen es im Markt. Wir sehen im Markt einen sehr, sehr dynamischen Markt nach vorne, der uns sowohl bei der Zuginfrastruktur als auch im rollenden Material Rückenwind geben wird.
Besten Dank. Als nächstes rufe ich auf Joe Miller von der Financial Times. Good morning, Joe.
Ha. Hello?
Yes.
Can you hear me?
Yes.
Yeah.
Mm-hmm. Go ahead.
Can you hear me? Okay, I can't hear you, but I'll continue in the hope that you can hear me. Fantastic. I just wanted to go back to the GE issue. In your answer earlier, it sounded a little bit like a defense of the conglomerate that we haven't heard for quite a long time when you mentioned that you have more resilience in your supply chains because of how integrated they are, for example. And I just wondered whether these times with the supply chain disruptions that we've seen have restated the case for synergies between different companies across Siemens, and perhaps from your predecessor, Dr. Bush, all we heard was that there were no synergies anymore, or very few synergies left, and the way forward was just deconglomeration as fast as possible. Is there a sense perhaps that the times that we're living in are changing that argument somewhat? Thank you.
Joe, we are not a conglomerate, therefore we don't have to defend it. So we are a focused technology company. I mean, we are very happy with the market which we are serving. All these markets have something fundamental in common. They are growth markets. They are markets which are driven by technology. The markets have different cycles, what is, by the way, very often also appreciated by the capital market. Ich soll auf Deutsch antworten, ne?
Ja.
Ja, das heißt, diese Märkte, die haben auch unterschiedliche Zyklen, was natürlich die Stabilität des Gesamtergebnisses von Siemens ausmacht. Also schauen Sie mal an, wie wir durch die Krise gekommen sind, durch eine Stabilisierung, auch durch Mobilität. Das heißt, ich glaube, diese Diskussion, Konglomerat, nicht Konglomerat, die sehe ich nicht. Ich sehe Siemens als eine Firma, die Wachstum liefert und dabei eine sehr, sehr hohe Conversion aufbaut. Wir sehen Siemens als eine Firma, die mehr und mehr Wachstumsmomentum aufbauen kann, weil wir mit den richtigen Technologien unterwegs sind, weil wir auch in die richtigen Technologien investieren, weil wir Innovationsführer sind in den meisten Themen, die wir tun und die weiter ausbauen. Wir investieren 8% unseres Umsatzes in R&D. Das ist weit vor jedem Wettbewerber und machen das auch noch schlau, weil wir nämlich fokussiert in die Technologien investieren, die die Zukunft abfragt. Company Core Technologies, Artificial Intelligence, Simulation, Software, Additive Manufacturing, all die Themen auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite sehen wir die Fokussierung auf die Märkte, auch das Momentum, was wir in verschiedenen Märkten generieren, in dem wir gemeinsam auftreten. Mercedes-Benz kommt zu uns, weil sie nicht nur eine Fertigung automatisieren wollen, sondern weil sie auch noch grün machen wollen mit all dem, was dazugehört, inklusive der Gebäude. Und weil Aus- und Weiterbildung eine Rolle spielt. Auch auf dem Sektor spielen wir ganz massiv. Das heißt, ich glaube, diese Diskussion, die ist meines Erachtens künstlich. Wir haben die Schritte gemacht, die jetzt nachzieht, Jahre danach. Wir haben sie gemacht aus der Position der Stärke, das hat der Ralf gesagt, was ein Riesenvorteil ist. Und jetzt fahren wir unsere Strategie ab und betrachten Sie Siemens als ein fokussiertes Technologieunternehmen, was Wert steigert für alle seine Stakeholder. Also nicht nur für Kunden, für die Aktionäre, sondern auch für unsere Mitarbeiter, für die Umwelt und für die Gesellschaften, in denen wir arbeiten.
Unsere Zeit rast. Wir sind schon fast am Ende, aber wir haben noch drei Fragen und die, glaube ich, bringen wir auch noch unter. Wir sind flexibel, deshalb nehmen wir die von Herrn Fründ jetzt schriftlich. Es geht um den US-Markt. Herr Fründ fragt, erwartet Siemens positive Effekte aus den dortigen Infrastrukturprogrammen? Wenn ja, in welchem Ausmaß und welche Bereiche bieten da Chancen?
Die Kurzversion ist ja, Ausmaß kennen wir noch nicht. Die Bereiche kann ich nennen. Ich glaube, dass das ist allen Stimulusprogrammen, die wir auf der Welt sehen, gleich. Die Stimulusprogramme zielen das Geld darauf ab, nicht auf die Vergangenheit, wo man herkommt, sondern wo man hin möchte. Also auf erneuerbare Energien, auf CO2-freies Produzieren, auf mehr Digitalisierung, weil Digitalisierung hilft, die Produktivität zu steigern. Im Übrigen in Märkten, die immer weniger Arbeitskräfte haben. Sie wissen, wir leben in den meisten Regionen in einer überalterten Gesellschaft, haben weniger Arbeitskräfte, müssen damit mit mehr Technologie dafür sorgen, dass wir unsere Ziele erreichen. Das Stimulus geht, das wissen Sie auch, geht in ganz, ganz verschiedene Bereiche, aber es geht auch in Bereiche wie Infrastruktur, Infrastruktur im Mobilitätsbereich, mehr öffentlicher Transport. Es geht in Bereiche der Digitalisierung, der CO2-Reduktion. Das sind alles Themen, die wir bespielen, aber auch mit einem sehr, sehr starken Footprint in den USA. Sie wissen, USA ist der größte Markt, den wir bedienen. USA ist mit ca. 21% der höchste Umsatzanteil, der kommt. Demzufolge sehen wir sehr, sehr positiv und optimistisch, dass wir diese Stimulus auch bedienen können. Im Übrigen sind wir auch lokalisiert. Da gab es neulich eine Aussage, ich glaube im Senat, wo jemand gesagt hat, wir wollten Züge bestellen und also auch mit alternativen Antrieben und the little company called Siemens were able to deliver. Also wir haben aus Sacramento geliefert. Das heißt, wir sehen an der Stelle ein starkes Stimulusprogramm, was auch ein Stimulus für Siemens sein kann und wird.
Dankeschön. Die nächste Frage kommt per Telefon. Over to William Wilkes from Bloomberg. Go ahead, Will.
Hallo, ich hatte eine Frage zum Valeo. Sind die Verluste da höher als erwartet? Und welchen Einfluss hat das über die Verkaufsoption, die Siemens hat? Dito, die Option.
Ja, also das ist eine Antwort, die kann ich sehr kurz geben. Die Optionen, die aus der vertraglichen Konstellation im Joint Venture entstehen, die werden wir natürlich nicht öffentlich diskutieren. obwohl das unser Joint Venture Partner teilweise schon getan hat, richtig ist, dass das ein sehr attraktives Geschäft ist, das einen eklatanten Hochlauf erlebt hat, auf einem Niveau, das weit über das hinausgegangen ist, was ursprünglich erwartet war. Entsprechend höher sind die Vorleistungen ausgefallen, deshalb auch die Anlaufverluste, nenne ich jetzt mal so. Die Perspektive dieses Geschäfts ist großartig und entsprechend werden sich dann auch potenzielle Preisstellungen bei Übertrag von Anteilen niederschlagen.
Danke, William. Danke, Herr Thomas. Jetzt habe ich gesehen, dass der Herr Hesse vom Spiegel noch die Hand gehoben hat. Und dann haben wir noch eine letzte Frage online. Herr Hesse, bitteschön.
Ja, noch eine Nachfrage zum Mobility-Geschäft. In Berlin gibt es ja Überlegungen, also in den Koalitionsverhandlungen für eine Bahnreform, um mehr Wettbewerb auf die Schiene zu bekommen und mehr Verkehr auf die Schiene zu bekommen. Möglicherweise auch eine Trennung von Netz und Betrieb. Was würden solche Überlegungen oder solche Schritte für Ihr Geschäft bedeuten? Also könnte das nochmal einen Schub geben, auch ja, sei es mehr Bestellungen für Rolling Stock oder auch andere Geschäftsbereiche?
Also zunächst mal, ich glaube, dass das, was politisch auf der Agenda steht, mehr Verkehr von der Straße, also sei es jetzt Personen- oder Logistikverkehr, Frachtverkehr auf die Schiene zu bringen, ist so oder so Rückenwind für uns. Also das hilft uns auf jeden Fall. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Unsere Kunden in Deutschland sagen mir, wenn sie eine neue Linie eröffnen, dauert es nicht lange und dann ist die auch ausgelastet. Also jetzt mal Corona-Dips mal außen vor gelassen. Demzufolge glaube ich, dass das auf jeden Fall uns hilft in jeder Beziehung. Im Übrigen auch oder ganz besonders der Ausbau der Infrastruktur. Wir glauben, dass wir mit dem Ausbau der Infrastruktur und mit der Digitalisierung der Schiene ca. 20% mehr Kapazität aus der existierenden Infrastruktur herausholen können, was natürlich ein unglaubliches Potenzial ist, wenn man auch bedenkt, wie lange es dauert, bis wir neue Gleise legen in Deutschland. So, jetzt kann ich noch Ihnen meine Meinung zu dem Thema Aufbrechen und der Bahnreform sagen. Ich halte das für keine gute Idee. Sie zielen damit, ich glaube, die Bahn macht in dem Personentransport 40 Milliarden und davon fallen 5 Milliarden auf das Thema Fernverkehr. 5 Milliarden fallen auf Fernverkehr. Also das heißt, diese ganze Argumentation habe ich nicht verstanden, warum man da was aufbrechen muss, was heute schon funktioniert, wegen 5 Milliarden Fernverkehr. Das funktioniert, im Nahverkehr ist der Wettbewerb schon vorhanden. Sie haben Ausschreibungen, es werden lokale Operator suchen und finden ihren Weg in den Markt, die wir auch bedienen. Im Übrigen bedienen wir alle Kunden, auch andere Operator als die Deutsche Bahn. Demzufolge, ich glaube, man sollte sich auf andere Themen konzentrieren. Nächster Punkt wäre der, bis die Bahnreform durch ist, sind die nächsten 2 oder 3 Jahre rum, bis das alles wieder läuft. Also ich glaube, es macht viel mehr Sinn, sich auf andere Themen zu konzentrieren, die Investitionsvorhaben zu beschleunigen, die es gibt und letztendlich an der Stelle schneller weiterzukommen.
Besten Dank. Die letzte Frage kommt von Gerd Decker vom IPD-Pressedienst. Und nochmal als technischer Hinweis für alle Eingewählten, bitte, bevor Sie sprechen, im Browserfenster das Mikrofon aktivieren. Herr Decker, Ihre Frage ist dann gleichzeitig unsere letzte Frage heute. Vielen Dank.
Es ist eigentlich keine Frage. Bin ich zu hören?
Ja.
Es ist eigentlich keine Frage, sondern eher eine Bemerkung, und zwar an Herrn Busch bzw. seine Vorgänger, also die Vorstände, auch besonders an Herrn Käser. Ich werde in diesem Zusammenhang, weil Siemens zwar ziemlich gut dasteht, einfach nicht vergessen, ich verfolge das schon lang, dass vor Jahren, als die Firma GE eigentlich der Führende auf der Welt war und Siemens dann doch auch in diese Dimension hineinkam, einer ihrer Vorgänger ein Fax in einer Pressekonferenz vorlas von GE, in dem es stand, willkommen an der Spitze, wir freuen uns sehr, dass Sie dort sind, glauben Sie uns, es ist sehr einsam, allein an der Spitze zu stehen. Ich denke, das ist ein gutes Zitat, das hat mir wahnsinnig Freude gemacht. Ich habe es über bestimmt schon 2 Jahrzehnte her einfach nicht vergessen können. Vielen Dank.
Ja, das freut uns.
Vielen Dank, Herr Decker.
Die Einsamkeit an der Spitze aus.
Ja, die Einsamkeit halten wir aus, ja.
So ist es. Und in diesem Sinne danke ich auch Ihnen allen, meine Damen und Herren, für Ihre Beteiligung, für Ihre Teilnahme. für Ihr Kommen, für Ihre virtuelle Partizipation. Ein letzter Hinweis, am 2. Dezember werden wir Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht veröffentlichen und spätestens am 10. Februar hören und sehen wir uns wieder zur Veröffentlichung der Jahreszahlen, zur Veröffentlichung der Zahlen fürs erste Quartal und zur Hauptversammlung. Bis dahin wünschen wir Ihnen vor allen Dingen Gesundheit und danken Ihnen für Ihr Kommen. Einen schönen Tag noch. Auf Wiederhören. Danke.